Da merke ich, dass ist der Krauler ist wieder aktiv. Und dann sage ich, Sie kraulen auf meinen Rücken. Und dann, oh Gott, ja, ich weiß. Und dann sage ich, warum tun Sie das? Und dann sage ich, ich weiß es nicht. Dann sage ich, dann hören wir auf damit. Und sie, ja, und dann wird aufgehört. Ja. Aber der Krauler ist, der passiert irgendwie. Das ist eine Übersprungshandlung.
Hans Siegel, der Bergdoktor-Darsteller, ist ein absoluter Fanliebling. Kleine Handgreiflichkeiten inklusive. Wie geht der Österreicher damit um? Und was hat das Universum damit zu tun, dass er vor 19 Jahren die Rolle seines Lebens bekommen hat? Im Promi-Talk erzählt er es, und zwar sehr gut gelaunt und sehr offen. Ich wünsche viel Spaß mit Hans Siegel.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Hans Siegel ist mein Gast.
Ja, ich freue mich.
Freue mich sehr. Hallo Hans,
Hallo,
grüß dich.
Vielen Dank für die Einladung.
Auf diesem Stuhl saßen schon einige deiner Bergdoktor-Kolleginnen und Kollegen. Dein Filmbruder, dein Filmbester Freund, deine Filmtochter, deine erste Geliebte.
Alle
saßen da.
Ja.
Und interessanterweise war, dass alle, und zwar auch als das Mikrofon aus war, gesagt haben, wenn du den Hans mal triffst, dann wirst du merken, der ist unheimlich nett, der ist charmant und der hält den ganzen Laden zusammen dort. Du hast jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit,
um zu sagen, dass genau. Was das für ein Quatsch ist.
Und dich als alter Krantler hier zu bitte, präsentieren.
Bitte.
Ja. Ist dieses, ich halte den Laden zusammen, auch hinter den Kulissen, ist das was dir am Herzen liegt? Und wo du sagst, okay, das ist als Hauptdarsteller, muss ich auch ein bisschen gucken, dass das hinter der Kamera oder... hinter der Kamera auch läuft.
Ja, grundsätzlich, klar, liegt einem das, also mir liegt es am Herzen, aber es hat ja, den Hintergrund hat ja, ist ja ein anderer. Also ich habe angefangen Theater zu spielen und habe mich damals schon sehr wohl gefühlt im Ensemble des Landestheaters in Tirol, in Innsbruck und bin Ensemblespieler und ich hatte immer Spaß und Freude, wenn das Team, wenn wir alle zusammen eine Produktion gemacht haben im Haus, dass man da miteinander arbeitet und dann lernt man als Anfänger, war damals noch hängen draußen die Besetzungszettel. Und als Anfänger läuft man auch am Donnerstagnachmittag, waren dann immer, wurden die dann hingehängt. Und dann läuft man hin, man wusste zwar, welche Stücke das kommen, Hauptrollen wurden anders besprochen, aber wenn man mitspielt, musste man dann gucken, nee, den spiel nicht, den auch nicht. Und je jünger man ist, umso weiter geht man nach unten so. Was mir aber nie, ich hatte nie das Thema damit, sondern ich war froh, dabei zu sein und in dem Spiel mitzuwirken. Und auch wenn die Rolle klein war, hieß es für mich, oh geil, ich hab mehr Zeit, noch dabei zu sein und zu gucken, wie geht's, wie passiert das, wie entsteht das. Und dann kam halt irgendwann, ging es noch weiter oben in der ganzen Reihe. So, und dann irgendwann ist man dann an der Position 1 angelangt beim Bergdoktor, steht oben halt 1 und da hat man Verantwortung, weil das Team ist da, immer ready to go jeden Morgen und dann kann man sich entscheiden, geht man jetzt rein und verbreitet Stress und sagt, es muss alles hier sein, wie geht das? Oder man kommt hin und sagt erstmal zu jedem, guten Morgen und man versucht den Stress, der ohnehin da ist, weil wir in sehr kurzer Zeit 90 Minuten herstellen, sind sowieso alle auf Anspannung, dass man mal reingeht und so ein bisschen Ruhe reinbringt.
Dass wir eine Vorstellung haben, wie lange? 16 Tage Zeit für 90
Minuten.
Ganz schön straff.
Und vergleichbare Formate haben 20 oder 21 Drehtage. Das kommt daher, dass wir als Serie angefangen haben, als 45 Minuten am Anfang. Und da hatten wir 8 Tage. Und dann gab es eine Programmplatzänderung und dann hat man uns gefragt, ob wir 90 Minuten uns vorstellen können. Dann haben wir gesagt, sehr gerne. Und dann hieß es, weil wir aus der Serienetaisierung kamen, dann ist 45 ist 8 Tage, 90 dann 16 Tage. Und das wurde so umgesetzt. Das heißt, wir haben diesen Zeitplan, was mir letztendlich nicht unrecht ist, weil ich gerne schnell und effizient arbeite.
Also wir nehmen mit Teamplayer. Ja. Die Gesamtproduktion ist es, die für dich nachher wichtig ist. Und ich nehme mal Bezug zu einem Satz, den deine erste Agentin in Bremen dir, glaube ich, gesagt hat. Egal, ob du Erfolg oder Misserfolg hast, es hat nie was mit dir zu tun.
Ja.
Ich muss gestehen, an dem Satz habe ich ziemlich lang rumgenagt, weil man hat doch immer einen Anteil dran. Du bist gut, du bist schlecht, du hast einen guten Tag, du hast einen schlechten Tag. Du hast Talent oder du kriegst halt einfach nicht auf die Reihe. Es hat doch was mit dir zu tun.
Ja. Genau, es hat was mit mir zu tun, in dem, wie ich dann die Arbeit mache. Mhm. Aber dass jetzt der Bergdoktor zum Beispiel so ein Riesenerfolg ist, da habe ich dann im Laufe der Zeit natürlich etwas damit zu tun, wie ich die Arbeit mache, wie ich das umsetze. Dass ich die Rolle gekriegt habe, ist im ersten Moment der Situation geschuldet, dass ich als Schauspieler auf diese Rolle passe. Mhm. Da konnte ich ja noch gar nicht irgendwie beweisen. Dann wird ein Castingband gemacht oder man kommt zum Casting und dann sagen die, das ist super. So, also du machst das jetzt und dann hat man diese Rolle. Was dann draus wird, das ist natürlich, hat dann schon einen persönlichen Anteil, aber dass man etwas Erfolg hat und dass man eine Rolle kriegt, das ist manchmal vielleicht nur Zufall, weil man zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen ist. So, und das ist eher auf diese Ebene hin gemeint.
Ja.
Weißt du? Und wenn man die Rolle nicht kriegt, dann passt du nicht da drauf. Und es ist häufig so, dass dann Kollegen das sehr persönlich nehmen und sagen, ich habe die Rolle nicht gekriegt, ich bin nicht gut genug oder was auch immer. Okay. Und dass man da ein bisschen entspannter ist. Also das hat mir eine große Entspannung gegeben am Anfang der Laufbahn.
Soll also vor Selbstzweifeln schützen, die gegebenenfalls dann total hemmen?
Vor Selbstzweifel schützen und das andere ist vor Selbstüberhöhung, dass man denkt, ich bin der Supercrack und ich bin jetzt der, so, dass man sich da gut einpassen kann. Das hat mir sehr geholfen. Sie hat mir noch zwei Dinge gesagt. Das eine ist Dankbarkeit, nach hinten gibt es nicht im Geschäft. Dass man denkt, ich habe mal mit dir eine Produktion gemacht und dann aber, was weiß ich, umsonst oder wie auch immer, dass man Dankbarkeit nach hinten erwartet in dieser Branche, ist offensichtlich selten, meinte sie. Und sie meinte, wenn du wohin kommst, bring immer was mit. Und damit ist keine Flasche Wein oder ein Geschenk gemeint, sondern bring immer eine Idee mit. Bring immer etwas mit, was für die Sache wichtig ist. Zu keinem Casting gehen und sagen, ja, also was machen wir jetzt hier? Sondern hinkommen und sagen, ich habe eine Idee, ich bring was mit. Mhm. Ich bring Energie mit. So, das war so diese drei Ratschläge, die sie mir gegeben
haben. Haben dir geholfen?
Sehr.
Ja?
Sehr.
Ist es nicht so, dass du, weil du gerade gesagt hast, man geht zum Casting oder man wünscht sich vielleicht eine Serie, aber man ist dann nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit, dass du hast diese Serie, deine eigene Serie beim Universum bestellt.
Ach so, ja.
Du hast quasi kosmische Energien angezapft. Wo war es? Im Titisee? Am Badesee? Oder am See eben?
Am See, auf dem See, auf einem Ponton saß ich mit Andreas Herzog, einem Schauspieler, den ich in Freiburg kennengelernt habe, und wir haben uns darüber unterhalten. Aber da waren schon einige Bestellungen unterwegs. Dass ich dahin kam, war ja schon die Folge von. Und dann haben wir uns unterhalten und er war in Freiburg und ich kam nach Freiburg. Wir haben zusammen gewohnt. Und er sagt, was wünschst du dir denn von deinem Leben? Wo soll es denn hingehen? Und dann habe ich gesagt, ich hätte einfach eine tolle Familie und ich würde gerne eine Serie drehen. Und dann sagt er, dann mach das. Und dann habe ich gesagt, mach ich. Und dann sage ich, und bei dir? Und sagt er, er wird gerne Autor sein und Arthouse-Filme drehen. Und dann sage ich, dann mach das. Und jetzt ist es so. Und lustigerweise, das wusste ich damals nicht, war Andreas Herzog mit Heiko Ruprecht in der Schauspielschule.
Ah, der
Hans. Und so haben wir uns, Andreas, über den Heiko dann in Elmar wieder getroffen.
Also dein Filmbruder.
Der
wie gesagt, auch schon.
Ja, genau.
War das das erste Mal, dass du sowas erlebt hast? So, du funkst so hoch und sagst, schön wäre es, wenn das und das klappen würde und dann tritt es irgendwann auch ein? Oder war?
Nee, das hat ganz anders angefangen. Mit schön wäre es ist es ja nicht gemacht. Man muss, wenn man sich dem hingibt, dieser autosuggestiven Manifestation, worüber es ja unendlich viele Bücher gibt, bin ich mit einem Buch von Bärbel Mohr in Berührung gekommen. Das war 2000, ich war in Bremen. Und ich wollte aus Bremen weg. Die Bremer Shakespeare Company war ein tolles Theater. Ich hatte aber andere Vorstellungen, wollte mich anders entwickeln. War aber schwierig zu der Zeit, finanziell einen Umzug zu bewerkstelligen. Und ich kam zu diesem Buch, Bärbel Mohr, Bestellungen beim Universum.
Heißt tatsächlich so?
Das heißt so. Und ich habe es gelesen und dann steht drin, dass man sich alles beim Universum bestellen kann, wie auch immer man das sehen möchte. Und dann sind ein paar schöne Beispiele drin. Erwin K., sein Kühlschrank war kaputt und er hat sich gedacht, ich brauche einen Kühlschrank, bestellt den. Dann wurde die Tante krank, ist umgezogen, hat den Kühlschrank, so kam man dann zum... Also ist so Geschichten, die alle so ein bisschen Hanebüchen, Küchenpsychologie-mäßig klingen. Und dann dachte ich mir, gut, dann machen wir das jetzt mal. Und dann dachte ich mir, aber ich bräuchte jetzt ja Geld eigentlich, weil ich wollte mich verändern, aber Geld bestellen war mir zu profan. Dann dachte ich, bestelle ich Arbeit. Das ist das, was man macht, was ich mit meinem Ethos vereinbaren kann, will da nichts geschenkt haben und dachte mir, jetzt bestelle ich Arbeit. Bin dann ins Bett und habe mir einen schönen goldenen Bestellzettel ausgedacht. Mhm. Bestellung im Universum. Dachte, jetzt mache ich das einfach mal. Ich lasse mich jetzt einfach mal drauf ein. Und habe geschrieben, Bestellung, Arbeit. Am nächsten Morgen um 10 klingelt das Telefon, Stadttheater Krefeld war dran. Hallo Herr Siegel, wir haben einen Kollegen, der hat einen Bandscheibenvorfall, können Sie einspringen? Und dachte ich mir, ah guck, das war jetzt gerade gestern bestellt und jetzt ist es da. Das ist ja interessant. Mhm. Dann hat es aber nicht funktioniert, weil schon ein anderer Kollege dann wurde anders besetzt und so. Aber ich dachte mir, das ist jetzt aber interessant irgendwie. Mhm. Und dann dachte ich mir so, jetzt kann ich mutig werden. Und wollte wieder Arbeit bestellen und dachte mir, jetzt muss ich das so ein bisschen mit Monetärem verknüpfen. Mhm. Und dachte mir, bestell Drehtage. Ich hatte damals eben gerade neu die Agentur kennengelernt. Dann dachte ich mir, jetzt bestelle ich Drehtage. Jetzt wusste ich aber noch nicht, wie viel Geld man da verdient. Dann dachte ich mir, 5 bis 6 ist vielleicht zu wenig. Ich bestelle 20 bis 30.
Ja.
Ich war nicht präzise in dem Wunsch. Und habe die Bestellung wieder mit dem schönen goldenen Zettel und so. Dachte ich mir, weg. So. 2 Wochen später, ich war zu der Zeit dann in München, hatte Proben für eine Show. Mhm. Und dann ruft das erste Mal die Heidrun an, die Mitarbeiterin von der Agentur, und war ganz aufgeregt. Hans, wir haben eine Anfrage. Sag ich, was denn für eine Anfrage? Eine Daily. Sag ich, was ist denn eine Daily? Marienhof. Was ist denn Marienhof? Ich wusste ja, der war im Theater und hat das alles nicht wahrgenommen. So. Und sag ich, okay, eine Daily, Marienhof, ja, was soll ich spielen? Einen Kriegsverbrecher. Und sag ich, das ist super, ein Kriegsverbrecher spielen ist immer gut, das macht Spaß, das ist voll. Verstehe ich langsam, dann sage ich, krass, und wie lange, was ist denn? Das wissen die noch nicht genau, zwischen 20 und 30 Drehtagen.
Echt jetzt?
Real. Und dann dachte ich mir, ich hatte gerade neu mein erstes Handy damals gekauft, den alten Nokia-Knochen, also wusste ich, die hören das noch nicht ab, irgendwie, so, Spaß. So, und dann dachte ich mir, okay, dann war das... kam das. Und dann war ich in München, habe dann Marienhof angefangen zu drehen. Also es war im März 2000 und war parallel dazu Vorsprechen und war in Freiburg Vorsprechen. Die haben mich dann genommen und dann war die Zeit Sommer, Theaterpause, März, April drehen, Marienhof. Dann kamen Leute, meinten, das ist super, die Figur funktioniert ganz toll. Ja, weitermachen, so, das ist, wäre toll. Und dann dachte ich mir, ja gut, weitermachen. Ich habe das Engagement jetzt dann, es geht ja Vorproben. Aber ich habe Zeit vom 1. bis zum 30. August.
Zettel geschrieben,
steht drauf vom 1. bis 30. August. Und dann kam der Produktionsleiter und meinte, Hans, die Figur läuft wirklich gut, war dann schon on air. Ah. Was machst du denn im Sommer? Sag ich, im Sommer habe ich Urlaub und dann habe ich das Engagement. Was meinst du denn? Wir hätten jetzt geguckt, Moment mal hier, vom 1. bis 30. wäre der Produktionszeitraum. Dann sage ich, habe ich Zeit. So, und dann habe ich das gemacht und war ich in Freiburg.
Und da war der Titisee nicht weit.
Und dann, magst du noch eine Geschichte hören?
Geht das so weiter?
Nach dem Titisee war das so. Dann hatte ich vor einer gewissen Zeit ein Castingband beziehungsweise ein Foto nach Wien geschickt. Und ich habe damals einmal Mina von Barnheim gespielt. Ich spiele Paul Werner, den Kumpel vom Tellheim. Und ich hatte 2 Knarren und am Anfang gab es eine Choreografie mit diesen Waffen, mit Text dazu und so. Und dann war ich immer schon vorher im Theater und habe das geübt mit diesen Holstern und Mantel aus und Text und Waffe und so. Und dann dachte ich mir, irgendwann stand ich so vorm Spiegel, dachte ich mir, wow, mal so ein Bullen spielen wäre eigentlich. Das wäre mal so ein Kommissar oder so, das wäre toll. Und dann dachte ich mir, ja, dann mache ich mal so einen goldenen Zettel fertig.
So cool, kam.
Und genau, und dann kam der Anruf aus Wien, wir haben ein Casting für eine Krimiserie, haben Sie Zeit? Dann dachte ich mir, ja, ich habe Zeit und musste ich wirklich dafür kämpfen, dass ich nach München fahren durfte und habe dann dieses Casting gemacht und dann kam die Soko-Kitzbühel raus.
In mir bebt die Frage, ob man da nicht größenwahnsinnig wird.
Nee, deswegen hatte ich ja den Satz von der Agentin.
Ja, aber einfach so die Wünsche müssen doch irgendwann unmäßig werden, weil man denkt, okay, der Draht ist offensichtlich so gut. Da hau ich mal einen raus.
Nee, aber das ist ja, deswegen habe ich ja kein Geld bestellt, sondern Arbeit bestellt.
Ja, du könntest ja den Umweg irgendwie trotzdem nochmal gehen. Ja, ich hätte gerne ein sehr großes Wasserfahrzeug, mit dem ich vor einer Mittelmeer... Ist ja nur eine Frage, wie man es formuliert.
Wenn das für dich ein Wunsch wäre, dann könntest du das machen. Deswegen war es für mich auch kein Wunsch. Für mich war der Wunsch, dass das kommt, was dann so kam. Und so ging das halt weiter irgendwie. Und dann dachte ich mir, es ist ja eine autosuggestive Manifestation, kann man sagen, dass man sowas dann loslässt und dann es passieren Dinge. Und wie Shakespeare sagt, es gibt zwischen Himmel und Erde mehr Dinge, als unsere Schulweisheit uns sich träumen lässt.
Und hat das was Religiöses eigentlich? Nein. Für dich nicht?
Nein.
Dass du sagst, also, das ist der liebe Gott, der auf mich
guckt. Nein, das hat nichts Religiöses. Das hat nichts Religiöses. Man kann eine gewisse Grundspiritualität, glaube ich, kann man sich im Leben nicht entziehen, denke ich. Ja. Das spürt man, wenn Menschen sich treffen. Mhm. Warum, hat man das Gefühl, wir kennen uns schon länger. Also es gibt Dinge, die man erspüren kann, die nicht technisch nachvollziehbar sind, das glaube ich schon. Wobei ich an der Stelle sage, ich gleich ein großer Freund der Schulmedizin bin und nicht glaube, dass Globuli gegen Krebs helfen. Also man muss dann immer, genau, es gibt schon Dinge. Und um das abzuschließen, diese Geschichten, war ich dann, nachdem ich von der Soko Kitzbühel, die dann kam, ich musste ja auch noch ein Casting machen, also ich hatte noch eine kleine Hürde zu machen. Dann bin ich da ausgestiegen und dann habe ich mich mit einem Drehbuchautor getroffen in Tirol, in der Nähe von Telfs. Und wir haben überlegt, was kann man gemeinsam machen, irgendwas entwickeln. So. Und dann fahre ich nach München, weil ich da zu der Zeit in München gelebt habe, und fahre über Wildermirming da raus durch das schöne Tirol, wo ich einfach wahnsinnig gern gelebt habe. Ich habe in Innsbruck studiert und lang gelebt. Und fahre da raus und denke mir, Mensch, da haben sie doch den Bergdoktor mal gedreht, glaube ich, in Wildermirming. Das war doch in der Gegend. Und fahre da raus und denke mir, also wenn sie sowas anbieten würden. Und dann nach einer Woche klingelt das Telefon und da war meine andere Agentur, mit der ich damals zusammengearbeitet habe, dran. Und mein Tanz, du ganz kurz, will ich nicht stören, ich habe eine Anfrage. Aber ich sag das ab. Was für Anfragen sagst du denn ab? Ja, so eine Arztserie. Ich sehe dich da gar nicht drin. Ja, ich sehe dich da gar nicht drin. Und dann sage ich, was für eine Arztserie? Der Bergdoktor. Mir ist das Telefon aus der Hand gefallen. Also das kann jetzt nicht wahr sein.
Du hast aber den goldenen Wunschzettel gar nicht geschrieben, Hans.
Ja, der war, aber was wäre denn, wenn sie dir das an... Also das war irgendwie schon...
Okay, ja, der war fast geschrieben.
Der war eigentlich geschrieben und dann kam, dann sage ich, bitte schick mir die zwei Drehbücher, gab's, und dann habe ich die Bücher bekommen und habe die gelesen, dann fand ich die cool und so ist das entstanden. Auf das Universum.
Wahnsinn.
Ja,
Wahnsinn. Auf das Universum. Was hat dir deine Oma dazu gesagt? Du hast mal so was Schönes über deine Oma gesagt. Du hast ihr so ein paar Eigenschaften zugeschrieben. Verrücktheit, Fürsorge, Empathie und Arbeitsmoral. Ja. Deine Oma war ganz wichtig für dich. Mit deinen Eltern lief es nicht ganz so prickelnd.
Mit meinen Eltern lief es prickelnd, aber die waren nur berufstätig zu der Zeit. Okay. Deswegen bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen.
Und die Oma, hast gesagt, die ist schneller Fahrrad gefahren als du. Die war immer bereit für jeden Quatsch. Ja. Aber auch ganz, hat dich so ummantelt und umsorgt. Was würde
Eine Oma halt.
Ja, wie man sie wünscht. Genau. Was würde die, oder hast du ihr das noch erzählen können? Diese Art von...
Wir haben drüber gesprochen, ja. Ich war dann noch am Theater und dann hat auch die Dreherei schon angefangen, die Krimiserie. Ich habe mit ihr auch diverse amerikanische Soaps geguckt und so, wo sie total aufgegangen ist drin. Sie hat mir mal, dann war es am Anfang ja mit der Schauspielerei, dann hat sie mal zu mir gesagt, Herr Burdle sucht einen guten Posten. Dann sage ich, ja, Oma, ich schaue mal, was sie machen muss. Ich muss mal schauen, wie das irgendwie da geht. Aber ihr war's, sie hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, dass das mit der Schauspielerei wirklich funktioniert. Und dann war ja am Anfang, ich habe Jura studiert ein Semester, dann wurde ich zum Lehramtskandidaten. Hat man gesagt, naja, wenn er Direktor wird, der Bursch, oder? Was wollte man sowas schon haben? Und dann kam der Schauspieler und haben gesagt, was wird das jetzt werden? Und dann haben wir gesagt, Oma, das, ich krieg das schon, mach das schon. Bulle sucht einen guten Posten. Sag ich, Oma, schauen wir mal.
Der Bergdoktor ist ein guter Posten.
So gesehen, oder? So gesehen müsste ich das jetzt so sehen. Ja. Und Mama, es ist ein guter Posten.
Also in meinen Augen unkündbar. Aber
so scheint es. So scheint es. Es ist wirklich, wir hatten jetzt im Dezember Abschlussfest und dann gab es so einen kleinen Rückblick über das Jahr und dann die 19 Staffeln, die wir gemacht haben. Ja. Und ein großes Danke ans Team und die Kollegen. Und dann habe ich gesagt, wir müssen auch dem Publikum einfach danken, weil wenn das Publikum uns nicht so tragen würde über die Zeit, dann könnten wir es nicht machen. Ja. Und so, das ist ein schönes Zusammenspiel. Ja. Und im Vergleich zu anderen Serien sehen wir unser Publikum ja auch tatsächlich live und in Farbe.
Bei Fantreffen, aber auch bei den Dreharbeiten, ne? Die sind ja immer da.
Sind die gerne da, ja, und erfreuen uns mit Geschichten und wir haben gute Interaktionen, sag ich mal.
Die 20. Staffel ist noch gesichert. Der Vertrag ist schon unterschrieben,
yes,
oder?
Yes, 20 ist gesichert und sogar Jubiläums. Die 21st ist auch gesichert.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist aber neu, oder?
Nein. Es ging leider in dem Boost von, ich finde ja auch das so witzig, dass es manchmal so, es hat schon so aus, weißt du, so Auswüchse, wenn ein Fußballspieler einen Vertrag verlängert bei Bayern München, ja Leute, wir machen einfach weiter, Pump, ist doch alles gut, ja, aber da wird jetzt irgendwie sehr viel drüber gesprochen und, ja, und dann kriege ich eine Frage gestellt, wie lange waren es noch? Mhm. Dann sage ich, ich schaue jetzt mal, ein Jahr, zwei Jahre haben wir noch und dann wird in der Yellow Press dann geschrieben, er spricht über das Ende. Ja. Weißt du, dann wird es umgedreht, ja, und dann so, ist das immer ein Thema. Also wir haben jetzt 26 und 27 ist
cool.
Findet statt.
Na,
ja, es ist mega.
Gute Nachricht.
Ich muss aufpassen mit so Worten wie mega, cool. Es ist ganz, ganz aufregend. Es ist toll. Ich möchte das in die richtigen Worte
fassen. Warum darfst du nicht mega und cool sagen?
Weil es mir zu belanglos ist. Weißt du, es ist mir zu belanglos für das, was es ist in dieser Zeit. Aha. Wie schnell Formate eingestellt werden. Mhm. Und wenn man sich das anschaut, wie lange das alles schon ist, ist es einfach ein großes... Mhm. Es ist mega.
Punkt. So.
Ja, dann doch wieder.
Ist halt doch,
ja, genau,
doch mega.
Ja.
Also schöne Nachricht und es ist ja so toll, wenn man in seinem Umfeld sich mal so umhört. Ich habe dann halt auch mal gesagt, ich habe einen Gast, toller Gast vom, aus dem Bergdoktor-Team und so. Und plötzlich stehen überall die Fans auf und sagen, ich gucke auch, welche Staffel bist du? Bist schon durch? Sag nix. Ich schaue es in der Mediathek oder so.
Ja.
Unglaublich. Und manchmal gibt es aber auch die halt sich wortreichst rechtfertigen dafür, dass sie den vermeintlichen Heimatfilm oder die Heimatserie angucken. Da gibt es ja die tollsten Wendungen. Die kennst du wahrscheinlich auch. Dass man sagt, ich guck's aber.
Naja, also das hat sich sehr verändert. Also am Anfang... Man muss jetzt sagen, der Mann als solches.
Nicht?
Ist ja nicht dafür bekannt, dass er mit seinen Gefühlen hausieren geht. Dass er sagt, ich habe den Film gesehen, also er hat mich sehr berührt. Ja. Die Geschichte von war toll, das hat mich sehr berührt. Da kommt eher mal, ich habe den Krimi gesehen, das war klasse, das war toll, das war spannend.
Harter Stoff.
Ja. So, also es haben Frauen erst mal, also ganz am Anfang, die Entwicklung der Zielgruppe, das könnte eine Vorlesung bei der HFF sein, der Hochschule für Film und Fernsehen, tatsächlich. Du, wir haben Journalistinnen am Set gehabt, Studentinnen, die haben eine Arbeit geschrieben, eine Bachelorarbeit, über parasoziales Verhalten anhand von Fernsehserien.
Ja.
Da gibt es Untersuchungen. Das ist ja nicht einfach so ein Thema, da guckt irgendwer, sondern es wird ja alles untersucht. Mhm. Zielgruppenforschung. Angefangen hat es mit einer älteren Zielgruppe. Die haben das noch gekannt aus den 90ern, der Bergdoktor, die Marke. Dann haben angefangen, die Enkel mit denen zu gucken. Das ging dann über in die Familien, über die Enkel. Die haben mit Oma, Opa geguckt. Und dann kam Mama und Papa dazu. Mama fand das eigentlich ganz cool, weil der Arzt war da, die Kinder mochten es. Papa hat gesagt, ich schaue lieber Fußball oder im ersten den Krimi. Dann hat aber Papa gesagt, wenn die abends immer gut sind und Spaß haben, dann schaue ich da auch mal rein. Haben aber gesagt, ich schaue es nicht wirklich freiwillig, weil die mussten ja gucken. Dann kamen die Männer dazu. Dann kam die junge Zielgruppe. Wir hatten in der vierten Staffel eine Verdoppelung der jungen Zielgruppe von 4,5, 5 auf über 10%. Das war ZDF intern ein Knaller.
Absolut, ja.
Also, das heißt, eine Generation hat sich verschoben. Dann, wenn du Männer angesprochen hast, ich mache so Soloabende, dann sage ich mal, wer ist freiwillig hier von den Herren? Dann zeigen wenige auf.
Alle mitgenommen.
Das hat sich jetzt mittlerweile aber auch geändert, weil die Männer sich outen und sagen, die Karre ist cool. Nee, die Karre ist cool. Ich schaue es mir in der Karre. Ja, ja. So. Aber eigentlich sind sie berührt von den Filmen.
Die Karre ist wirklich cool?
Die war also wirklich cool. So, und dann geht es ihm weiter, dass man jetzt sagt, also wirklich, ich guck's gerne. Also wir gehen aber auch wegen der Landschaft. Dann hat man sich auf die Landschaft. Und jetzt der letzte Clou ist, dass man dann sagt, also die Nachbarn gucken es auch. Also und also das eine ist ein Arzt und ein Rechtsanwalt. Die gucken es auch.
Also Akademiker.
So, die gucken.
Man muss das ist legitimiert.
So, das war jetzt die letzte. Und jetzt, glaube ich, sind wir seit diesem Jahr sind wir befreit und jeder kommt zu unserem Set. Viele junge Familien kommen, viele junge Männer kommen auch alleine. Es gibt auch Männergruppen, die anreisen zu unseren Fantagen. Es ist mittlerweile ist es kein Thema, aber es hat eine gewisse Zeit gebraucht.
Ja. Interessante Entwicklung. Wie heißen diese Studien? Parasoziale?
Über parasoziales Verhalten anhand einer Fernsehserie.
Ist da auch untersucht worden, was passiert mit Hans Siegel und Martin Gruber, wie sich das manchmal ineinander verschiebt in der Wahrnehmung der Menschen? Hat das dann nicht, wurde das nicht gleich mit untersucht?
Ich habe leider diese jungen Studenten nicht mehr getroffen, die hat mir zugeworfen und wir kamen nicht mehr ins Gespräch. Ich weiß nicht, was da genau untersucht worden ist, aber zu dem Thema Brinkmann-Faktor, so wie ich es nenne, hat sich seit Brinkmann-Zeiten zu unserer natürlich auch viel verändert.
Ja. Der hatte viel weniger Folgen als du. Professor Brinkmann.
Erstaunlich wenig, ne?
Ganz wenig.
Erstaunlich
Trotzdem
wenig.
Hatte das damals noch so eine Wucht und steht so immer noch so über allen Arztserien in Deutschland.
Aber weil dort damals hat er eine Folge Schwarzwald Klinik, ich weiß nicht, 30 Millionen. So, was jetzt der Tatort aus Münster hat, war damals natürlich gang und gäbe.
Ja. War sogar eher wenig dann für Professor Wusso.
Genau, war wenig.
Maßstäbe, ja. Ja. Und diese, ich glaube, dass es da, dass das ein gutes Untersuchungsobjekt jedenfalls wäre. Was passiert mit dir? Du machst es jetzt 19 Staffeln. Ja. Du wirst wahnsinnig identifiziert mit dieser Rolle. Es gibt den Alpen Clooney, den Daniel Craig, der irgendwie den steirischen,
ich find's toll, was weiß ich. Ja, toll, was da alles erfunden wurde.
Alpen Adonis.
Ja.
Und so. Du hast ja gesagt, deine Agentin hat dir gesagt, weder den Misserfolg noch den Erfolg zu nahe gehen lassen. Das muss da auch funktionieren, oder?
Ja.
Ist wichtig.
Also ich kann nicht morgens aufstehen und sagen,
Mensch du, hä?
Mensch du, hä?
Also du, Alter, bist heute
du
aber auch
bist
wieder.
Bist aber wieder, gell? Sondern das kann ich nicht machen. Das mache ich. Das geht sich nicht aus, wie wir sagen in Österreich. Das geht sich doch nicht aus.
Und ist es schwer, sich da manchmal zu finden?
Ja, es ist manchmal echt hart, dass ich mich nicht selber. Nein, es geht wirklich jeden Morgen. Ich habe grundsätzlich ja zu der ganzen Sache einen sehr pragmatischen Zugang. Es ist ein Beruf.
Das hast du gesagt schon, ja. Das ist.
Und wenn ich da morgens aufstehe und mich mit selbst verkünstelten Gedanken hinfortschwebe und sage, es macht mir halt wieder Tolles, dann wird es schwierig.
Ja.
Sondern ich stehe auf, ich habe ein Timetable, ich bin 5 Minuten vor der Zeit da, damit ich mit Kollegen noch quatschen kann, dann habe ich meine Texte, die liegen im Maskmobil bereit, ich habe meine Abläufe sortiert und dann geht es an die Arbeit.
Ja.
Und das liebe ich.
Das ist, klingt sehr pragmatisch, sehr geerdet und alles gut.
So.
Es kann aber natürlich in mittlerweile 19 Jahren, kann es ja vielleicht auch mal kleinere Phasen des Abhebens gegeben haben.
Kippen, meinst du?
Kippen oder dass man halt einfach doch plötzlich sagt, Mann, hab ich Wind unter den Flügeln, ist schon genial. Oder?
Es läuft. Ja, wenn man das macht, ist man auch verloren.
Ja?
Also man muss es, die Einschätzung ist ja eine relevante. Man muss ja immer gucken, was, wenn man merkt, das wird immer weniger produziert, dann ist man sich umso mehr gewahr dessen, womit man die Aufgabe hat.
Mhm.
Und wenn das ZDF dann sagt, wie wäre es, wenn wir noch 2 Jahre weitermachen, dann kann es unter Umständen im Leben eines Schauspielers schon auch den Moment geben, wo man sagt, hat meine Oma nicht gesagt, es wird einen guten Posten suchen? Und dann sagt man, ich verlängere sehr gern, weil ich arbeite gerne in diesem Umfeld, sie macht mir Spaß und es ist auch eine Sicherheit, das darf man nicht vergessen. Also ich bin unheimlich dankbar, dass ich meiner Familie über diese Zeit eine Sicherheit geben konnte in dem Beruf des Schauspielers, die eben alles andere als sicher ist.
Hier saßen schon viele Kolleginnen und Kollegen von dir, die gesagt haben, jetzt kommt dann wieder so ein Sommer, da muss einer anrufen, sonst wird es richtig schattig.
Ja.
Also von daher kann ich das sehr, sehr gut verstehen.
Wir denken nur an die ganzen Theaterkollegen, die während der Pandemie etc. auch ihr Problem hatten. Insofern, wir haben in der Pandemie viel mehr gedreht, weil wir Zeit hatten, das war ja völlig absurd. Also insofern, sich dessen gewahrt zu bleiben, ist, glaube ich, die Hauptaufgabe.
Jetzt nehmen wir mal so eine Situation, ob bei den Dreharbeiten oder beim Fantreffen oder von mir aus auch im Supermarkt oder so. Du machst ein Selfie mit dann vielleicht doch noch vorwiegend weiblichen Fans und du merkst,
dass mir hat sich gedreht. Das ist mittlerweile mal auf Ehefrauen von Ehemännern Fotos.
Okay.
Also, das ist dann.
Okay. Ja, so. Aber lass mich mal in meiner Szene bleiben. Ja, genau. Du hast noch diesen, also, den, irgendwie die Heike aus Wuppertal oder so. Ja. Und du merkst beim Selfie, dass deren Hand ein bisschen runter geht und dich so ein bisschen angreift. Wie geht man damit um, dass man da so...
Also es wurde noch nie so übergriffig, dass es so unangenehm war. Hm. Es sei denn, du gehst auf ein bierschwangeres Volksfest, die Wiesen genannt zum Beispiel. Mhm. Da ist es manchmal so, dass es gut ist, wenn man vielleicht noch jemanden mit hat. was es aber tatsächlich gibt, ist, ich nenne es den Krauler.
Den Krauler.
Echt der Krauler. Da ist klar. Dann kommen die Leute und dann machen wir ein Foto, dann stehen wir nah zusammen.
Mhm. Und dann merken wir,
das wird dann hin und wird am Rücken gekrault. Dann merke ich, dass der Krauler ist wieder aktiv und dann sage ich, sie kraulen gerade meinen Rücken. Oh Gott, ja, ich weiß. Und dann sage ich, warum tun Sie das? Und dann sage ich, ich weiß es nicht. Dann sage ich, dann hören wir auf damit. Und sie, ja, und dann wird aufgehört. Ja. Aber der Krauler ist die haptische Durchdringung der semipermeablen Membran zwischen Menschen und der passiert irgendwie. Das ist eine Übersprungshandlung.
Wahrscheinlich, ja.
So, und das ist aber...
Diagnostizier doch einfach Parkinson, was glaubst du, wie schnell die weg sind?
Um Gottes Willen. Das ist so der Übersprung und das, was Männer, ich werde nie nach Diagnosen gefragt.
Ein Glück.
Ein Glück.
Oder?
Ja, total. Also,
Professor Brinkmann musste immer.
Ich weiß es nicht, aber ich habe gehört, er hat auch dann Ratschläge gegeben, offensichtlich.
Das ist gefährlich.
Das ist gefährlich, aber man hört so Geschichten im Flugzeug etc. Also, ich habe auch gehört von anderen Kollegen, die eine Ärztin spielt, als es im Flugzeug hieß, ist ein Arzt anwesend, hätte sie den Impuls gehabt, aufzustehen, wo ich sage, Arbeit. Weißt du? dass Männer gerne aufs, wenn der Gag kommt, ne? Herr Doktor, mir tut's Knie weh. Und dann gehen sie alle aufs linke Knie. Genau, weiß ich nicht. Und das hat sie noch nie bestätigt. Die muss mal,
Ich sage, die Forschungen sind noch lange nicht abgeschlossen, Hans.
Warum
da gibt's noch so viel.
Ja. Da ist so, warum die Herzseite verletzlich ist, dachte ich, oder wie auch immer. Man muss doch mal, weißt du, das linke Knie ist,
also ich habe den Meniskusriss rechts. Deshalb würde ich dir sofort mein rechtes Knie zeigen.
Okay, weil du Tennis spielst oder gespielt hast.
Ja.
Aber exzessiv.
Nicht. Okay. Ich glaube, es war eher im Haushalt. Beim Knien. Kniende Tätigkeiten sind es ja dann. Ja? Die Fußbodenleiste mit dem Zahnbürstel. Reinigen.
Machst du das?
Quatsch.
Ah, okay.
Ich weiß aber nicht. Irgendwie so muss es passiert sein.
Wenn du jetzt, kann ja sein.
Ja.
Wurde gezogen. Wenn es so aufgeräumt ist hier wie hier, dann kann ich mir
das vorstellen. Ja, das ist schön. Das habe ich schön gemacht. Ja. Du, was mir geholfen hat, als mir der Hans Siegel fast ein bisschen so zur Heldenfigur wurde, als ich gehört habe, wie du als Kind vom 3-Meter-Brett springen wolltest und auf die, wie ich finde, wirklich geniale Idee kamst, die Schwimmflügel an die Füße zu machen.
Ja.
Warum bin ich damals nicht drauf gekommen, weil es vielleicht besser war? Aber
weil ich in meinem Zweitberuf als Kind schon Physiker war.
Ja. Also du machst die Schwimmflügel an die Füße, weil du denkst, dann taucht man nicht so tief ein. Richtig. Man minimiert die Gefahr. Du warst, glaube ich, ein Gefahrenminimierer damals.
Ja, war einfach clever.
Ja,
ja, ich wollte den ersten Sprung, wollte nicht zu weit absaufen.
Ja.
Und dann liegt der auf der Hand.
Ja. Wie lange hat es danach geschmerzt und wo?
Lange, zwischen. Also zieht dir die Beine auseinander und dann, dann schlägst du sehr hart auf und die Schwimmflügel zieht es dir natürlich auch, so weit es irgendwie möglich ist, nach oben und noch weiter. Und das war, ich glaube, so weitestgehend unbeobachtet von der Umwelt.
Wäre jetzt die Frage, war es wenigstens ein vollbesetztes Freibad bei 32 Grad?
Es war knallvoll. Ah, da drüben saß noch mein Vater und ich habe immer gesagt, ich springe jetzt und schau doch mal. Jetzt aber nicht gehört. Ich dachte jetzt, on my own, once in a lifetime, und habe dann es gemacht und habe gemerkt, vielleicht das war auch schon meine erste Lektion.
Ja.
Man ist und bleibt allein im Leben.
Ja.
Und verlass den nicht.
Genau.
Weißt du, dann habe ich es halt geschafft.
Und der Vater hat, dem Vater natürlich gefallen, man möchte zeigen, hey,
ja, genau,
ich kann's, ich bin's.
So, aber das hat da nicht funktioniert alles. Und das war aber, es war okay, ich habe dann Learning gehabt schon, glaube ich, relativ früh. Ich habe mir auch gedacht, als Physiker, als Kinderphysiker, habe ich damals erlebt, damals gab es noch die Autos mit einem Auspuff.
Ja.
So. Und dann gab es schon die Autos mit zwei Auspuffen.
Die größeren Mercedes hatten es, glaube ich, schon.
BMW, die kleinen hatten schon die Sportdinger. Ja. Und der Fiat 128 hatte nur einen, meistens auf der linken Seite. Und dann dachte ich mir, da haben sie jetzt was eingebaut, eine Differentialregelung, weil das Auto fährt ja mit Rückstoß. Sonst würde das Auto im Kreis fahren und die anderen fahren geradeaus. Und habe ich, glaube ich, im Alter von 5,5 habe ich die Differential erfunden. Und habe gesagt, dann, ich habe das hinten auch vor mir gesehen im Geiste. Und dann saß ich da und dachte mir, ich habe eines der größten Geheimnisse der Menschheit, habe ich schon entdeckt.
Dass du keinen guten Posten in der Automobilindustrie bekommen hast, wundert mich jetzt schon.
Mich auch. Und vor allem, warum in Physik dann hinterher im Gymnasium richtig scheiße war. Aber irgendwo habe ich es dann verloren.
Ja. So. Ich kann mir vorstellen, du saßt da mit einer Extrawurstsemmel mit Gurkeln und hast über die Geheimnisse der Physik und der Welt nachgedacht.
Ja, habe ich.
Ein schönes Bild eigentlich.
Oder?
Mhm. So. Ich finde schon.
Ich wollte da immer den Kommissar Rex spüren, weil der immer Extrawurstsemmel kriegt. So. Das Extrawurstsemmel. Ein österreichisches Synonym für Zärtlichkeit, Liebe, Zugewandtheit. Wenn dann noch das gefächerte Essiggurkel drin ist und die Semmel Resches, Resches-Semmel. Ja. Versucht man in Deutschland, so, tut mir leid, ich lebe seit 98 in Deutschland, aber in einem Land, wo die Wurst Gelbwurst heißt, gibt es Nachholbedarf, da ist noch Luft nach oben.
Muss ich anerkennen und sagen,
weißt du?
Ich finde aber, wenn man sich dieses Extrawurst-Semmel selber machen möchte, ohne im Urlaub Butter. Machen wir das natürlich gerne.
Ohne also, Butter.
Es haut nicht hin, finde ich, wenn man es selber macht. Man muss es beim, wie sagt ihr? Sagt ihr Fleischer oder Metzger oder...
Ja, mittlerweile geht man auch zum M-Preis. Aber es war früher war's der Kreisler, man geht zum Hirtl. Die hatten eher noch Namen früher.
Stimmt, Familiennamen.
Da geht man beim Meier oder so. Und bei uns war es in Rotmann, was der Hirtl oder dann so.
Ich finde halt, so die Semmel schmeckt vom Metzger einfach am besten.
Ja, klar.
Da ist es genial.
Aber das Glaubenskrieg ist ja Butter drunter oder nicht.
Und du sagst nicht Butter.
Nie im Leben. Nie im Leben Butter unter den Schinken.
Weil zu fett.
Ja, sicher.
Aber nicht aus Gesundheitsgründen, sondern aus Genussgründen.
Ich habe mit zwei auch schon medizinische Anwandlungen gehabt. Nein, weil es geschmacklich zu viel ist. Muss man genau das sehen, weil oben ist die Mayonnaise drauf. Wenn dann Butter unten und die Extrawurst dazwischen, die ein bisschen fetter ist, und die Mayonnaise und dann kommt das Gurkel, dann ist das nicht gut. Aber gut, so viel dazu.
Wichtig. Wichtige Themen. Entschuldigung, sind wir uns ja einig, dass das wichtige Themen sind.
Es ist wirklich eine gemütliche. Wie viele deutsche Urlauber fahren im Jahr nach Österreich und freuen sich auf ihren Germknödel, auf ihren Kaiserschmarrn und sagen, jetzt.
Ja, jetzt.
Genau, und jetzt.
Das haben wir uns verdient.
So, und das ist, das Österreich, nicht? Das ist gut, das können sie auch, sagen sie gern. Was da erlebst du Leute in der Skihütte und essen den Kaiserschmarrn und sagen, das können sie. So, kleiner Filmtipp, die Piefkesager. Ist er nie vorbeigegangen? Piefkesager, Mitterer 1-4. Ja, Tobias Moretti in seiner großen Paraderolle damals, wurde in der 80er gedreht.
Das war dann vorher.
Piefkesager, ich bringe einen Filmtipp mit Piefkesager. Vier Filme von der Familie Sattmann, die nach Tirol kommt, um dort Urlaub zu machen. Und was die erleben, bitte schauen Sie sich das an. Schauen Sie sich das an.
Ja, mache ich gerne.
Das ist ein Muss. Hat damals riesen Eklat geführt zwischen Österreich und Deutschland. Die Deutschen haben geschrieben, die Bild-Zeitung, die Österreich beschimpfen uns, eine Frechheit, wie wir darstellen, was soll das denn? Weil die Familie Sattmann und braucht die goldene Wandernadel und ich reise ab und das, was hier im Zillertal mit uns gemacht wird. Die Österreicher haben geschrieben, wie die Deutschen sich jetzt aufführen, weil sie sagen, wir beschimpfen sie, es ist Kunstfreiheit, Satirefreiheit. Ja? Ging schon los damals. War ein Riesending, die Piefkesager.
Schön.
Toll.
Hol ich mir?
Unbedingt.
Okay.
Gibt's nur als DVD.
Ja. Wir haben noch einen irgendwo im Keller.
Es ist super.
Den DVD-Player.
Und da sitzen dann die Deutschen in Österreich und das ist dieser Krieg zwischen Österreich und Deutschland, der liebevoll geführt wird, natürlich.
Ja.
Und dann sitzen sie da und sagen, also Herr Kaiserschmarrn, das können Sie. Das können Sie. Also, das können wir auch.
Ja, schön. Bei dir, wenn man mit dir spricht oder wenn man auch ein bisschen guckt, was so in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht hat, dann denke ich immer, dann tust du mir immer ein bisschen leid. Du haust irgendwas raus, irgendwie. Und dann kann man sehen, wie es durchdiffundiert, durch alle Gazetten und alle Seiten. Schön zum Beispiel die Geschichte, du sagst, wenn man eine wirklich wichtige Entscheidung zu treffen hat, stell dich morgens um 6 nackt vor den Spiegel. Ja. Dann kommt die Weisheit zu dir oder du spürst die Wahrheit eh schon in dir. Sie wird quasi freigelegt.
Genau.
So.
Ja.
Überall, weil nackt ist super. Top-Thema. Wir stellen uns den Bergdoktor nackt vor. Träumchen. So. Bereut sowas dann oder vorher überlegt? Du musst ständig aufpassen, was du sagst. Nee,
muss ich nicht. Muss ich nicht.
Nein?
Nein, wir leben in einer Zeit.
Ist wurscht?
Es ist wurscht. Es kann jeder sagen, was er will. Mhm. Ich habe in keinster Phase das Gefühl, ich muss aufpassen, was ich sage. Ja. Weil es gibt Situationen, wenn wir jetzt offen sprechen.
Ja.
Und ich rede mit dir über Nacktheit und das war bei Matze Hilscher in dem Podcast, glaube ich, da hast du es gehört. Mhm. Und meine These ist ja, da ging es, jetzt muss man kurz auseinander. Ja. Dann sage ich, ich glaube, dass jeder Mensch, wenn er eine Entscheidung zu treffen hat, glaube ich, ist die Antwort in ihm schon drin.
Ja.
Das glaube ich. Mhm. Und der purste Moment, den jeder Mensch haben kann, ist morgens um 6, wenn er aufgewacht ist, sich vor den Spiegel zu stellen, nackt und sich in die Augen zu schauen. Mhm. Und sei es, will ich mich trennen oder beruflich eine Entscheidung zu treffen, schaust dich an und dann sagst du, ich weiß, ja, so dann weiß man es. Mhm. Jetzt wird das verkürzt.
Ja.
Das heißt, es hat in der Verkürzung mit dem ohnehin nichts mehr zu tun, was es eigentlich war. Ich staune und lerne aus diesen Verkürzungen, die stattfinden. Wenn ich der Yellow Press so ein Karöttchen hinschmeiße, quasi, weiß ich ja in dem Moment natürlich, wie du sagst, man hat so seine Keywords. Wenn ich jetzt über Nacktheit spreche, dann funktioniert es. Ja. Was neu ist, ist diese Verkürzung. Mhm. Darauf muss ich mich jetzt einstellen. Das heißt, ich kann mich darauf einstellen. Das heißt, ich passe nicht auf, aber ich muss mich darauf einstellen, dass das passiert.
Ja.
Wenn wir jetzt über Themen sprechen, die komplett unsexy sind, wir können uns über Hospize unterhalten, über Pflegekräfte. Ich war Zivildiener, das lag mir sehr am Herzen. Das war eines meiner tollsten, prägendsten Jahre. Mhm. Da wird keine Schlagzeile kommen.
Nee.
Wenn ich sage, ich finde, Revolution im Hospizbereich sollten alle Angestellten das Doppelte verdienen, da wird niemand das verkürzen und sagen, Siegel kritisiert das Krankheitssystem, das Gesundheitssystem. Mhm. Das Krankheitssystem, das Gesundheitssystem. Mhm. So. Und damit zu leben, wenn man dann das eine spielen will, das Spiel, dann tue ich das gerne, weil ich dann merke, ich hole Aufmerksamkeit, um dann auf andere Themen zu gehen.
Ja.
So. Das zum aus meiner Vorlesung.
Genau. Aber du hast gemerkt, dass ich bei deinem Siegel steht nackt vorm Spiegelbild. Ich habe versucht, es einigermaßen
absolut
in seiner Bedeutung zu erfassen und darzustellen.
Ja.
Aber ich denke mir, du oder auch deinesgleichen tut mir das so leid, weil man sagt was, ist ein schönes Bild, es hat eine gewisse Bedeutung vielleicht sogar im besten Fall und dann kommt halt irgendwie raus, Siegel nackt vorm Spiegel. So, morgen um 6 bin ich am
merkst du selber, es hat auch schon linguistisch Siegel nackt vom Spiegel.
Ist geil.
Knallt schon mal.
Geil ist auch nichts.
Was? Es ist schon, es reimt sich. Verstehst du?
Naja, klar.
So,
ist gut.
Ach, du bist eine öffentliche Person, du stehst in der Öffentlichkeit und damit lernst du umzugehen. Mhm. Und das ist dann Teil dessen.
Ja.
Und das erste Yellow Press-Erlebnis war Siegel und sein Kampf gegen den Alkohol. Ich habe 2010 war das.
Ja.
Gab es diese Challenge von Jugendlichen, diese Bierexen, Schnapsexen, so Exen, die haben damals auf Facebook, war Facebook gerade neu irgendwie. Und ich habe dann einen Artikel geschrieben, also Facebook einen Artikel.
Ja.
Leute, seid doch nicht so albern. Hört auf zu Hause, euch dabei zu filmen, wenn ihr Alkohol exst. Es sind in England ein paar Leute gestorben, junge Menschen. Geht, und das ist eine Social Challenge. Sag ich, geht doch raus, trefft euch, trinkt ein Bier in der Kneipe, hört auf, euch umzubringen.
Ja.
Und dann hat eine Zeitschrift Siegel und sein Kampf gegen den Alkohol daraus gemacht.
Okay, ich ahne, was dann. Ja.
Der Artikel war in dem Sinne, in dem ich das geschrieben habe, meine Einlassung. Aber die Headline
ist
war
tödlich.
War es natürlich tödlich. Ich war gerade im Urlaub, machte den Fernseher an, diese Zeitschrift machte Fernsehwerbung. Ich komme gerade an und denke mir, ups, schön Urlaub. Und dann plötzlich, bumm, ich weiß nicht mehr, das Blatt, Siegel und sein Kampf gegen den Alkohol. What? So, und dann dachte ich mir, ah, das ist interessant. Danach hatte ich bei Ina Müller gesagt, dass ich, als ich 16 war, sehr viel gewachsen bin. Da habe ich übertrieben, war aber auch klar nachvollziehbar. Da bin ich in einem Jahr, sage ich, weiß nicht, bin ich einen Meter gewachsen, habe ich gesagt, bin ich einen Meter gewachsen, dann bin ich zu einem Doktor gegangen, der hat mir da Tabletten gegeben so, und habe das extra noch bewusst überzeichnet. Und dann das Blatt hat dann geschrieben, Siegel hat Gigantismus, Riesenwuchs. Wenn er die Tabletten nicht nehme, dann wäre er
5 Meter
groß. Nee, 2,50 Meter groß.
Ja.
Und sein Sohn hat das auch. Und so. Und dann dachte ich mir, und dann denkst du dir, alles klar, Leute, ich verstehe die Richtung. Und dann lernt man damit zu leben. Wenn ich drüber lachen kann, lache ich sehr gerne und laut drüber, erzähle darüber.
Sonst kommt der Anwalt.
Und sonst hat man jemanden, der sich damit auskennt.
Ja. Hast du schon mal beim Golfen betrogen? Beim Golfen geschummelt?
Allein die Frage ist schon...
Aber es wäre eine schöne Schlagzeile.
Cheated beim Golfen.
Siegel gesteht?
Ja. Ich habe, nein, nie im
Leben.
Das ist, was? Nein,
die
das
haben.
Ist never ever. Das ist,
sind die Ball nur ein Zentimeter?
Nee.
Bisschen aus dem tiefen Gras. So
das geht, das ist das Sumpf. Letzte, was ich mir vorstellen kann. Ich kenne Menschen, die trügen beim Golf. Da gehe ich kein Bier mehr trinken mit denen. Das ist das Letzte. Ja. Also die Ehre beim Golfspielen, das ist, ich glaube an wenige Dinge im Leben. Stimmt nicht, ich glaube an viele Dinge. Aber wenn jemand betrügt, dass es das Schlimmste sind die Fahrraddiebe, habe ich in der Schulzeit, war auch schon sehr früh, war ich geprüfter Soziologe mit 11, 12 sowas und habe festgestellt, die schlimmsten Typen klauen Fahrräder.
Ja.
Weil du kannst ein Auto klauen, weil du finanziell in Schieflage bist, das verkaufst du dann, es ist irgendwie, ein Auto ist ein Auto. Aber jemandem ein Fahrrad zu klauen, da klaust du jemandem das unmittelbare Notwendige.
Siegel ruft zum Autoklauer auf.
Nein, ja genau.
Entschuldigung, habe ich jetzt so verstanden. So,
Nein.
Geht raus.
Genau. Ja, vielen Dank.
Wahnsinnig Spaß gemacht.
Total.
Ich danke dir.
Vielen Dank.
Und wie gesagt, behalt den Posten. Den guten
Bergdoktor. Das ist ja, Mama muss man das Leben auch. Es gibt ein Leben davor, damit und danach.
Alles Gute dir.
Und herzlichen Dank.
Du bleibst nur ein bisschen beim SWR, wie ich lese.
Den Posten.
Den Posten.
Den gebe ich nicht mehr her.
Den gibt's nicht mehr her.
Nein. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für die Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.